Deutschlandfunk zur Diskussion.
Neue Heimat Deutschland. Was bringt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Die Diskussionsleitung hat Panayotis Gavrilis.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Am Freitag hat der Bundestag ein ganzes Bündel an Gesetzen im Asyl- und Migrationsrecht beschlossen. 7 Gesetze, das Eiltempo wurde kritisiert, der Inhalt dieser Gesetze auch. Es wurde auch gelobt, es wurde hitzig debattiert. Wir wollen heute noch einmal ein zentrales Gesetz besprechen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Zahl der offenen Stellen liegt laut Bundesregierung bei über 500.000. Bedarf gibt es vor allem im Gesundheits- und im Pflegebereich, in den sogenannten MINT-Berufen, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, aber auch Handwerker werden benötigt. Und die demografische Entwicklung, die werde das verstärken, heißt es, was kann also dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Darüber, wie es praktisch umgesetzt werden kann und vor allem, was heißt Einwanderungsland im Jahr 2019 eigentlich und wie soll und wie kann Migration generell gesteuert werden. Darüber spreche ich heute mit Herbert Brücker, Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, also der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, heute zugeschaltet aus Bonn. Guten Abend, Herr Brücker.
Ja, schönen guten Abend.
Ebenfalls zugeschaltet, allerdings aus Bamberg, ist Anushe Farahat, Professorin für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo.
Guten Abend, hallo.
Im Studio hier in Berlin sitzt mir gegenüber Stefan Hadege. Er leitet das Referat Arbeitsmarkt, Zuwanderung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Auch an Sie guten Abend, Herr Hadege.
Guten Abend.
Lassen Sie mich noch einmal ein paar zentrale Punkte dieses Gesetzes zusammenfassen. Immerhin ist es 176 Seiten lang. Das neue Gesetz betrifft Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Es gibt keine Beschränkung mehr auf Mangelberufe. Die Vorrangprüfung entfällt, das heißt, es wird nicht mehr geprüft, ob nicht jemand aus Deutschland oder aus einem anderen EU-Ausland für einen Job in Frage käme. Es soll einfachere, beschleunigte Verfahren geben und Menschen können hier einen Job suchen. Allerdings ist es geknüpft an hohe Hürden. Es gibt zum Beispiel auch die Bedingung, dass wer älter als 45 Jahre alt, der muss ein Mindestgehalt oder eine sonstige Altersvorsorge nachweisen. Aber bei den IT-Kräften, da hat man die formalen Anforderungen gesenkt. Es soll eine besondere Zuwanderungsmöglichkeit für IT-Spezialisten geben ohne formalen Abschluss. Und wer eine Hochschulzugangsberechtigung im Herkunftsland hat, der kann sich hier auf Ausbildungssuche begeben. Herr Brücker, bevor wir in die Bewertung reingehen, wie viele Fachkräfte braucht denn Deutschland und wie viele Personen werden nach diesen neuen Regelungen Ihrer Meinung nach kommen?
Ja, also wir haben gegenwärtig ungefähr 1,2 bis 1,4 Millionen offene Stellen nach unseren Schätzungen. Es ist so, dass wir bis zum Jahr 2060 ohne Einwanderung etwa 40% unseres Erwerbspersonenpotenzials, also des Arbeitsangebotes, verlieren würden. Um es konstant zu halten, bräuchten wir jährlich eine Nettozuwanderung von 400.000 Personen. Auch dann würde der Altersquotient durch die steigende Lebenserwartung, also das Verhältnis der nicht mehr Erwerbstätigen zu den Erwerbspersonen, um 20 Prozentpunkte steigern. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Nettozuwanderung über 400.000 bis 600.000, 700.000 Personen pro Jahr. Das entspricht einer Bruttozuwanderung von etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Personen.
Kann diese neue Regelung, kann dieses neue Gesetz das erreichen, dass diese Zahl erreicht wird?
Niemals. Also die Bundesregierung selber rechnet mit etwa 25.000 zusätzlichen Personen. Es ist so, die Einwanderung wird natürlich nicht nur über diesen Weg erfolgen. Wir haben Einwanderung aus der Europäischen Union, die wird aber stark zurückgehen auf etwa ein Fünftel des gegenwärtigen Niveaus. Wir haben Einwanderung zu Bildungs- und Ausbildungszwecken, Familiennachzug und natürlich die humanitäre Migration. Also wir reden nur über einen Teil des Wanderungsgeschehens. Aber das Drama ist eigentlich, dass wir nur ein Zehntel der Einwanderung aus Drittstaaten über die Zuwanderung zu Erwerbszwecken steuern gegenwärtig. Und das ist der Teil, der sich sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert. Die übrigen Teile integrieren sich schlecht in den Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn wir den Status quo aufrechterhalten, dann verschlechtert sich die Qualifikationsstruktur der ausländischen Bevölkerung, die Beschäftigungschancen sinken und Schritt für Schritt sinkt damit also auch die Integrationsfähigkeit, der Wohlstand in diesem Land. Insofern ist dieses Gesetzesvorhaben, weil es sehr restriktiv angelegt ist, durchaus mit hohen Risiken behaftet.
Herr Hadege, wurde der Ruf aus der Wirtschaft nach mehr Fachkräften nicht erhört?
Ja, ich glaube, der Ruf wurde schon gehört. Es ist ja richtig, es fehlen viele Fachkräfte. Da müssen wir halt gucken, dass wir die auch aus dem Inland bekommen. Mehr Frauen, Erwerbstätigkeit, Ältere noch stärker berücksichtigen, aber eben auch die Zuwanderung noch stärken. Und man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wo man herkommt. Und jetzt hat man das Gesetz an einigen Stellen erweitert und geöffnet. Man hat die beruflich Qualifizierten stärker in den Fokus gerückt. Das ist ja gerade die Gruppe, wo die Unternehmen besondere Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden. Bei den Hochschulabsolventen sind ja die Regelungen, Zuwanderungsregelungen schon vergleichsweise liberal. Jetzt hat man das ausgeweitet auf die beruflich Qualifizierten, was ja erstmal vom Grundsatz her richtig ist. Wir haben den Wegfall der Engpassbetrachtung. Auch das ist richtig, weil das nicht gut funktioniert hat in der Praxis oder Unternehmen auch häufig Engpässe hatten in Berufen, die da gar nicht mit draufstehen. Von daher ist man da auch jetzt grundsätzlich schon mal einen richtigen Weg gegangen. Und jetzt kommt es eben auf die Ausgestaltung an. Und wie Sie schon sagten, sind da zum Teil die Hürden noch etwas hoch. Oder wir hätten uns auch gewünscht, dass sie niedriger sind. Und ganz wichtig wird es, glaube ich, sein, wie man das jetzt dann auch in der Praxis umsetzt und mit Leben füllt, sodass die Regelung, die man jetzt erstmal hat, ist vielleicht auch erstmal ein erster Schritt, dass die dann aber auch unbürokratisch und effizient umgesetzt werden.
Lassen Sie uns gleich vielleicht über die Umsetzung sprechen. Frau Fahrrad, vielleicht zu Beginn, was vermissen Sie grundsätzlich in diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass, wie die Kollegen auch schon gesagt haben, das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist eben doch ein Gesetz, bei dem man auch deutlich die, sage ich mal, die Angst sieht, dass Migration eben auch immer damit verbunden sein kann, dass es Risiken für den Sozialstaat gibt, also Leute, die eben dann doch nicht so gut in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Und aus meiner Sicht beinhaltet das Gesetz eine ganze Reihe von positiven Neuerungen, ist aber eben am Ende des Tages doch mit einer ganzen Reihe von bürokratischen Hürden weiterhin verknüpft. Nicht nur bei dem Punkt der Fachkräfteeinwanderung selbst, sondern eben auch bei dem Punkt der Nutzung des schon vorhandenen, sage ich mal, Arbeitskräftepotenzials im Rahmen von Zuwanderung durch Asylsuchende und Geduldete, wo es ja auch stärkere Öffnungen jetzt gegeben hat in den letzten Jahren, also dass die Leute, die hier als humanitär Geschützte sind, eben auch Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen können. Das hat sich verbessert, aber eben gibt es eben auch eine ganze Reihe von Hürden und das sind ja gerade sehr häufig die Leute, die nicht erst als Fachkräfte, sondern auch schon zu einem früheren Zeitpunkt eben als Auszubildende auch in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden könnten und wo dann sozusagen die, sage ich mal, Aufnahmefähigkeit und auch die Integrationsfähigkeit noch weitaus höher ist. Und ein, glaube ich, zentrales Problem jetzt wiederum des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist eben, dass natürlich die strukturell wir eben ein sehr, sehr hohes Ausbildungsniveau in Deutschland haben und natürlich immer dort, wenn es darum geht, dann eben Qualifikationen, Gleichwertigkeit der Qualifikationen herzustellen, das stellt für sehr viele ausländische Arbeitskräfte effektiv eine Hürde dar. Und gerade an dem Punkt glaube ich, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch keine großen Veränderungen im Vergleich zum bisherigen Status quo bringen wird.
Herr Hadecke, es wurde gerade angesprochen, wenn ich nach Deutschland komme, um einen Job zu suchen, dann habe ich 6 Monate Zeit. Ich muss aber nachweisen, eine vollständige Gleichwertigkeit. Ich muss einen Sprachnachweis erbringen und eben dafür sorgen, dass mein Lebensunterhalt gesichert ist. Wer soll da nach Deutschland kommen? Sind diese Hürden, Sie haben es angesprochen, die sind zu hoch? Wer soll das letztendlich, wie soll das realisiert werden?
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil genau das wir auch im Gesetz sehen, dass man es überhaupt öffnet und die Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche jetzt aufmacht. Also dass es möglich ist, hierher zu kommen, um sich einen Arbeitsplatz zu suchen, das ist ja schon mal richtig. Aber die Hürden sind halt hoch. Wir haben die vollständige Gleichwertigkeit, das werden die wenigsten haben. Deswegen ist die Frage berechtigt, wer da jetzt genau kommen soll. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir es vielleicht einfacher machen, wer kommen kann, weil die wenigsten werden von vornherein jetzt eine gleichwertige Qualifikation ihrer Ausbildung haben, weil die Ausbildungen ja international sehr unterschiedlich sind, gerade wenn die Leute dann aus den Drittstaaten kommen. Von daher hätten wir uns gewünscht, dass man da vielleicht auch sagt, man kann mit einer teilweisen Gleichwertigkeit kommen, Man kann dann vielleicht die theoretischen Sachen, hat man gelernt, hat schon Berufserfahrungen, aber es fehlen dann zum Teil noch praktische Elemente, die man in der deutschen Ausbildung gelernt hätte, die man dann aber hier nachholen kann, wenn man einen Job gefunden hat. Also das würde es insgesamt erleichtern, hierher zu kommen, sich einen Job zu suchen. Und das ist ja gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen ein guter Weg, denn die haben keine eigene Personalabteilung, die haben keine aufwendigen Recruiting-Verfahren, dass sie im Drittstaat suchen können, sondern für die ist es schon positiv, wenn jemand dann hier mal ein halbes Jahr herkommen kann, um sich einen Job zu suchen und man direkt mit denen sprechen kann. Aber wie gesagt, das ist halt der Punkt und auch der Punkt des gesicherten Lebensunterhalts ist da wichtig. Es ist ja richtig, dass er gesichert sein muss. Das ist ja, haben wir auch völliges Verständnis, aber man darf dann hier nicht parallel arbeiten, beziehungsweise nur so eine 10 Stunden die Woche Probebeschäftigung. Man muss im Prinzip das Geld mitbringen und das werden diejenigen wahrscheinlich auch nicht in großem Maße haben. Von daher hätte man da auch vielleicht so einführen können, dass man da eine gewisse Zeit, Teilzeit dann noch beschäftigt ist.
Mich würde,
wenn ich, ja, Herr Brücker,
das ergänzen darf, ja. Also wir haben diese Regelung ja schon für die Akademiker und sie wurde im vergangenen Jahr von ganzen 170 Personen genutzt. Bei einer Bruttozuwanderung, die wir in Deutschland haben, einer Größenordnung von einer guten Million. Das zeigt so ein bisschen die Größenordnung. Und man kann ziemlich genau sagen, warum die Menschen das nicht machen. Sie müssen ihre Abschlüsse anerkannt haben, bevor sie überhaupt zur Arbeitssuche einreisen. Das ist also ein sehr hoher Aufwand. Und dazu kommen die ganzen Punkte, die eben Herr Hardecke genannt hat, mit der Existenzsicherung. Ja, das könnte man sehr stark vereinfachen, indem man sagt, die Leute können shoppen. Und ich sehe keinen logischen Grund, warum es jetzt bei den nicht-akademischen Arbeitskräften da mehr Leute zur Arbeitssuche kommen, weil dort sind die Anerkennungsverfahren noch sehr viel aufwendiger im ganzen beruflichen Bereich als im Hochschulbereich. Wir können davon ausgehen, geht um eine Größenordnung von 200, 300 Personen. Das spielt für den deutschen Arbeitsmarkt überhaupt keine Rolle. Also diese Regelung wird wirkungslos sein. Und vielleicht noch eines, man hat es nicht völlig liberalisiert, sondern hat man die Hürde noch höher gesetzt, indem man jetzt zusätzlich noch Sprachkenntnisse verlangt. Das hat man in der Vergangenheit nicht. Das heißt, kann sehr gut sein, dass die Zahl sogar noch weiter abnimmt. Also in diesem Bereich hat es überhaupt keine Liberalisierung gegeben. Und der Grundansatz, dass man die Möglichkeit einzureisen für Arbeitssuche ermöglicht, natürlich richtig ist. Aber man hat die Hürden so hoch gesetzt, die sind prohibitiv hoch, dass dieser Paragraph im Prinzip wirkungslos ist. Man hätte auf ihn auch verzichten können.
Herr Hardecke, ja, oder wer wollte sich da gerade, ich habe nur einen.
Ich wollte mich nur kurz erklären. Ja. Ich wollte vielleicht einen Aspekt nochmal sagen. Also ich glaube, im Grunde genommen die Möglichkeit überhaupt, das hatte Herr Hardecke ja auch schon gesagt, einreisen zu können, ohne dass man ein Arbeitsplatzangebot hat. Das ist natürlich für ein Land wie Deutschland, das nicht zu den traditionellen Einwanderungsländern gehört, in dem Sinne, dass da jeder kommen und arbeiten kann, zu mehr oder weniger ungeregelt. Das ist ein großer Schritt. Das sollte man meiner Meinung nach auch anerkennen. Aber ich glaube eben, dass die schon angesprochenen Umsetzungen im Detail eben letztlich zeigen, dass hier im Grunde genommen Integrationspolitik mit Migrationssteuerung in gewisser Weise vermischt wird. Also was wir eigentlich brauchen würden, ist eine relativ offene Integrationspolitik, wo die Leute eben es auch leicht haben, die hierher kommen, sich dann auch zu integrieren, aber sozusagen von einer niedrigen Hürde kommt. Und stattdessen ist das Gesetz sozusagen durchtränkt von der Angst, dass irgendjemand, der hierher kommen könnte, bleiben könnte, der es nicht zu 100% verdient hat, um es mal so ein bisschen politisch, rechtspolitisch auszudrücken. Und das, glaube ich, sieht man an diesen Anforderungen, insbesondere auch wie Sprachkenntnis, aber auch die nach wie vor sehr schwierigen Anerkennungsverfahren, das sieht man da, glaube ich, sehr deutlich.
Herr Hardecke, Sie haben ja die Außenhandelskammern, das sind 140 Standorten in 92 Ländern. Sie vertreten ja zusammen mit Botschaftern und Konsulaten die Interessen der deutschen Wirtschaft, ja auch gegenüber der Politik und der Verwaltung im jeweiligen Land. Wenn wir jetzt mal ganz konkret über die Umsetzung sprechen, wie wollen Sie denn potenzielle Fachkräfte konkret ansprechen? Wird es eine Art Anwerbeoffensive geben? Werden Sie die Außenhandelskammern dazu veranlassen zu sagen, so jetzt müssen wir da mal auch uns ins Zeug legen, damit wirklich auch Leute davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, nach Deutschland zu kommen?
Ja, das ist wichtig, dass wir das Gesetz, was wir jetzt dann haben und wie wir es auch immer beurteilen, wir haben ja festgestellt, es hat viele richtige Elemente, gute Elemente, auch wenn es dann teilweise schwierig ist. Aber das, was wir haben, das müssen wir natürlich auch gut verkaufen oder müssen darüber informieren, müssen im Ausland werben und Marketing betreiben und dann auch die Leute, die Interesse haben, nach Deutschland zu kommen, dabei unterstützen. Und da können die AHKs mit anderen Akteuren im Ausland eine wichtige Rolle spielen. Da kann es darum gehen, dass man den interessierten Leuten im Ausland, dass man sie dabei unterstützt beim ganzen Anerkennungssystem. Das klang ja eben auch schon mal an, das ist ein sehr komplexes Verfahren. Das ist auch nicht einfach, das vom Ausland zu betreiben und komplett zu verstehen oder überhaupt denjenigen zu finden, der in Deutschland dann dafür verantwortlich ist. Und wenn man da im Ausland Anlaufstellen hat, die unterstützen und die Leute auch begleiten, ist das, glaube ich, an der Stelle wichtig. Und natürlich auch für die Unternehmen in Deutschland. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, gerade die KMU brauchen da auch Unterstützung.
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Genau, die brauchen auch dann Unterstützung, wenn sie im Ausland jemanden suchen. Und das können natürlich auch AHKs und andere Partner im Ausland leisten, sodass man dann Strukturen aufbaut und einfach mal ausprobiert, wie funktionieren jetzt die neuen Regelungen und dann auch feststellt, wo funktioniert es nicht oder wo hakt es. Und dann kann man ja da auch nachsteuern. Bei der Diskussion wird das immer so ein bisschen vergessen, dass man im Prinzip auch feststellen kann, was funktioniert nicht und dann steuert man mal nach. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch immer wichtig mitzudenken.
Stichwort Nachsteuern. Mich würde mal interessieren, Herr Brücker, ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie absehen können, aber das wurde auch als Kritikpunkt genannt, die Visavergabe. Es ist nicht ganz klar, häufig dauert es Monate, bis man überhaupt einen Termin in Botschaften oder Konsulaten bekommt, dann wiederum Wochen, Monate, bis man ein Visum überhaupt bekommt. Hat man das ein bisschen vernachlässigt, dass da so diese Bürokratie mitschwingt und dass man dadurch auch eben Leute, davor vielleicht abschreckt, sagt, man hat so viele Hürden, man hat die Hürde des Sprachnachweises, wenn man hierher kommen will, um einen Job zu suchen, dass man dann noch weniger Leute bekommt, weil eben die Pflegekraft vielleicht in der Ukraine sich sagt, ich versuche es erst gar nicht, das dauert monatelang, ich lasse es, ich gehe woanders hin.
Also monatelang ist der günstige Fall, es dauert in manchen Ländern weit über ein Jahr. Also wir hatten in der Anhörung den Fall von einer Rechtsanwaltskanzlei, die gesagt hat, in Bangalore, das ist so der Hightech-Standort in Indien, dort dauern die, dass man überhaupt den ersten Termin im deutschen Konsulat bekommt, weit über ein Jahr. Wir beobachten bei der Westbalkan-Regelung, das ist eine Regelung, wo Menschen einreisen können ohne Anerkennung der Berufsabschlüsse, auch ohne Qualifikationen im Rahmen der Veränderungen im Asylrecht hat man das da verschiedene Wege geöffnet, dass man dort auch keine Termine bekommt, also dass da die Auslandsvertretung der Engpass sind und auch ihre eigene Politik machen, also selber Steuerungsauflagen, die der Gesetzgeber gar nicht vorsieht, von den Leuten verlangt. Wenn wir den Punkt der Sprache nehmen, also da werden dann bestimmte Sprachniveau, was man nachweisen muss, über Sprachtests verlangt. Dann dauern die Termine, bis man den neuen Termin bekommt, so lange, dass diese Testate nicht mehr gültig sind. Und das heißt, man muss die Sprachtests erneut machen. Also da wird das, einerseits gibt es dort Verwaltungsengpässe, also die sind unterausgestattet, die Auslandsvertretung, das ist ein Problem, aber es ist auch ein Problem, dass die Auslandsvertretungen dort eigentlich ihre eigene Einwanderungspolitik machen. Und also dieser ganze Bereich ist, sagen wir mal, auf der Ebene des Verwaltungshandelns, also weniger der Gesetzgeber gefordert, aber da brauchen wir, glaube ich, eine grundlegende Reform und das müsste auch mal evaluiert werden, das müsste man sich mal im Detail ansehen, also viele dieser Evidenz, die wir haben, ist anekdotisch. Wir müssen mal gucken, wie lange sind wirklich die Antragszeiten, wie lange sind die Wartezeiten auf Visa, wie häufig braucht man Termine, wie lange sind die Abstände zwischen den Terminen. Das müsste man sich sehr gründlich angucken und
müsste
dann das ganze System reformieren. Das liegt beim Auswärtigen Amt, das liegt in der Verantwortung des Außenministers, müsste besser ausgestattet werden, insofern spielt der Finanzminister dabei auch eine Rolle.
Es gibt aber Verwaltungsvereinfachungen, also man will ja auch gerade bei solchen Fällen, dass es beschleunigt funktionieren kann. Herr Hadecke, glauben Sie, das wird funktionieren?
Ja, auch da wieder erstmal richtig, dass man es angeht, dass man sich anguckt oder dass man erkannt hat, okay, da sind Schwierigkeiten, da brauchen wir mehr Flexibilität, da müssen wir schneller werden und da hat man ja jetzt dann auch klare Fristen mit eingeführt im Rahmen des beschleunigten Verfahrens. Wichtig ist natürlich, dass man das auch einhalten kann, dass man das nicht nur aufs Papier schreibt, sondern dass da auch die Akteure mit den passenden Ressourcen ausgestattet sind. Und das ist natürlich gerade bei der Visaerteilung eine Herausforderung. Und das wird auch bei der Anerkennung der Berufsqualifikation hier und da sicherlich nicht ganz einfach werden, da in relativ kurzer Zeit dann zu guten, qualitativ guten Ergebnissen zu kommen. Denn das ist ja auch wichtig, dass es nicht nur schnell geht, sondern dass es auch qualitativ weiterhin gut ist oder an einigen Stellen
noch besser wird. Was heißt schnell? Was heißt für Sie schnell? Also die Fachkräfte werden jetzt benötigt.
Ja, die Unternehmen warten natürlich jetzt nicht monatelang, sondern jetzt hat man in 2-3 Monate ins Gesetz reingeschrieben für die unterschiedlichen Fristen. Und wenn man das hinkriegt und das auch funktioniert, dann ist man da auf alle Fälle schon mal einen Schritt weiter. Wie gesagt, man muss aber auch, das glaube ich, ist auch wichtig an der Stelle, dass alle vernünftig ausgestattet sind und man auch elektronisch kommunizieren kann, dass man E-Government-Lösungen hat, dass man die Schnittstellen der Akteure einheitlich hat, sodass die miteinander kommunizieren können und sich dann nicht ihre ihre Ergebnisse oder ihre Testate da mit der Post dann irgendwie monatelang hin und her schicken.
Weil das klingt natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, das klingt natürlich alles sehr gut, auch mit den beschleunigten Verfahren. Das Problem scheint mir zu sein, Herr Brügger hat es ja auch angesprochen, dass gerade beim Auswärtigen Amt, bei der Visavergabe selbst, da dauert das, bis man einen Termin bekommt, häufig schon 6 Monate. Also das wenn es sozusagen nicht ein Ineinandergreifen der Tätigkeit des Auswärtigen Amts und dieses Gesetzes jetzt hier gibt, dann sehe ich da große Schwierigkeiten, dass es allein auf dieser Ebene, also beim allerersten Schritt sozusagen, überhaupt sinnvoll funktionieren kann. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt in diesem Gesetz auch nicht in dieser Form mitgeregelt ist.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion, heute unter dem Titel Neue Heimat Deutschland. Was bringt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Es diskutieren Herbert Brügger vom IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Anushi Pfarrer hat eben gehört, Migrationsrechtlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg, und Stefan Hadige vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Am Freitag wurde ja ein ganzes Bündel an Gesetzen verabschiedet. Wenn wir über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sprechen, dann muss man auch über das Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungsgesetz sprechen. Es ist die andere Seite quasi der gleichen Medaille. Im Kern geht es darum, dass die, die gut integriert sind, auch bleiben können. Das sagt die SPD. So sollen Menschen mit einem Duldungsstatus eine Ausbildung machen können oder einer Beschäftigung nachgehen. Allerdings auch unter hohen Voraussetzungen. Von der neuen Beschäftigungsduldung würden 45.000 Personen profitieren, 35.000 plus Familienangehörige, heißt es im Gesetz. Die Hürden: man muss mindestens 18 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, 35 Stunden die Woche arbeiten, den Lebensunterhalt selbst sichern können und den der Kernfamilie. Aber nach 30 Monaten wäre ein legaler Aufenthalt möglich. Frau Fahrer hat, das ist doch ein deutlicher Fortschritt. Das gab es meines Wissens nach so noch nicht.
Ja, also man muss insgesamt sagen, dass sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren sehr viel getan hat. Also den Umstand, dass wir überhaupt es ermöglichen, dass Leute, die auch noch im Asylverfahren sind, also die noch nicht schutzberechtigt in Deutschland sind, schon berufstätig sein können. Das ist eine Regelung, die in den vergangenen Jahren, also in Reaktion auf die großen Flüchtlingsbewegungen, auch eingeführt worden ist. Und in diesem Zusammenhang wurde damals eben auch schon die Möglichkeit eingeführt, zu Zwecken der Ausbildung eine Art Aufenthaltstitel, nämlich die Duldung zu bekommen, also zumindest geduldet zu sein. Und das ist jetzt im Grunde genommen fortgesetzt. Die Ausbildungsduldung ist in dem neuen Gesetz eben nochmal ausführlicher und auch mit einigen relevanten Veränderungen nochmal weiter geregelt worden und eben diese Beschäftigungsduldung nochmal hinzugekommen. Das Problem ist natürlich, die Beschäftigungsduldung würde beide Entwicklungen grundsätzlich erstmal als positiv bewerten. Das Problem ist, dass die Hürden gerade auch bei der Beschäftigungsduldung extrem hoch sind, denn sie setzen natürlich voraus, dass jemand, der hier diese Beschäftigungsduldung erhalten möchte, schon zuvor als Asylbewerber über einen relativ langen Zeitraum eine Beschäftigung ausgeübt hat. Und also 12 Monate sind vorgesehen, ne, die er die Beschäftigung schon ausgeübt haben muss. Und das Problem ist, dass es in der Praxis für die Leute nicht so leicht ist, eine Beschäftigung zu finden, was vor allen Dingen daran liegt, dass natürlich Arbeitgeber ein Interesse daran haben, verständlicherweise, wenn sie Leute einstellen, auch eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Und genau diese Form von Planungssicherheit ist natürlich in einem Verfahren, dessen Ausgang man noch nicht kennt, wo jemand als Asylbewerber ja auch noch abgelehnt werden kann, eher nicht gegeben. Und genau da liegt eben auch neben vielen anderen Hürden häufig das Problem, warum das gar nicht so leicht ist, gar nicht so leicht sein wird für viele Leute, diese Voraussetzungen der Beschäftigungsduldung in der Praxis auch umzusetzen.
Herr Hadige, wenn man jetzt nochmal Frau Pfarrer hat gerade die Planungssicherheit der Unternehmen angesprochen. Ist die denn jetzt gewährleistet mit diesem neuen Gesetz?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gab ja vorher zum Beispiel die Ausbildungsduldung, da gab es ja auch schon Regelungen. Die waren relativ oder wurden uneinheitlich umgesetzt in den Ländern und da fehlte Rechts- und Planungssicherheit. Jetzt hat man versucht, das besser zu machen. Das mag sein, dass es an der einen oder anderen Stelle jetzt passiert, aber die Hürden werden in dem Zuge halt sehr deutlich nach oben gesetzt an vielen Stellen. Und das Gesetz wird ja insgesamt sehr viel länger, sehr viel unübersichtlicher. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist halt dieses Thema Transparenz. Wie funktioniert das? Planungssicherheit ist da ganz wichtig. Und wenn man jetzt sieht, jetzt wird es irgendwie nur noch viel länger und jetzt kommen noch irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen dazu, die erfüllt sein müssen, ob jetzt schon aufenthaltsbeendende Maßnahmen laufen und dann ist parallel eine Vorduldung, 6 oder 3 Monate jetzt, die man schon haben muss, das erschwert das natürlich auch nachzuvollziehen. Und wenn die Unternehmen das lesen oder sehen, dann haben wir auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sagen, naja gut, dann lassen wir es erstmal, weil das Engagement war natürlich in den letzten Jahren hoch. Man hat dann auch erste Erfahrungen gemacht, hat viel getan, hat die Leute in die Ausbildung gebracht oder erstmal vorqualifiziert und dann in die Ausbildung gebracht. Und da hätten wir uns ein bisschen mehr Transparenz und Einfachheit auch gewünscht bei dem Gesetzentwurf.
Zumal es bei der Beschäftigungsduldung ja auch eine Stichtagsregelung gibt. Das heißt, diese Duldung ist nur möglich für die, die vor dem 1. August 2018 eingereist sind. Und es gibt eine zeitliche Befristung. Also das Ganze geht bis Ende 2023. Herr Brücker, kann man so eine Planungssicherheit herstellen?
Ja, also ich wäre jetzt gar nicht gegen die Stichtagsregelung gewesen, aber ich hätte mir den Rest dann geschenkt. Also das Problem ist, wir haben jetzt durch das Gesetz eingeführt bei der Ausbildungsduldung einen Zeitraum von 6 Monaten, bei der Beschäftigungsduldung von 12 Monaten, die man schon geduldet sein muss. Und das schafft eine sehr kritische Phase nach der Beendigung des Asylverfahrens, also nachdem der Antrag abgelehnt wurde, wo die Duldungszeit dann beginnt, bis man dann die Ausbildungsduldung bekommen kann, beziehungsweise die Beschäftigungsduldung bekommen kann. Und in dieser Zeit kann man eigentlich fast unmöglich dann oder nur sehr schwierig dann einen Ausbildungsplatz oder ein Beschäftigungsverhältnis bekommen, weil die Arbeitgeber wissen, das ist die Zeit, die die Ausländerämter nutzen werden, um die Abschiebung zu vollziehen. Aber da ist die Rechtsunsicherheit extrem hoch. Und das ist dann eine gewisse Paradoxie. Auf der einen Seite wird verlangt, dass die Menschen, bevor diese Ausbildungsduldung oder die Beschäftigungsduldung greift, eine längere Beschäftigungsdauer haben, die sie aber durch diese Rechtsunsicherheit eigentlich gar nicht erreichen können. Und da liegt im Prinzip ein Widerspruch in dem Gesetz. Also was ich gemacht hätte, ich hätte die Kriterien im Prinzip gleich gelassen, die man sagt, also dass es eine Mindestdauer an Beschäftigung gibt, aber dass diese Regelung dann gilt für Menschen, die eben vor einem bestimmten Stichtag eingereist sind. Aber was wir jetzt haben, ist im Prinzip eine Phase der sehr hohen Rechtsunsicherheit zwischen der Beendigung des Asylverfahrens und dem Beginn der Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsduldung. Und darauf hätte man verzichten können. Das ist besonders kritisch für die Fälle. Und wir haben viele Fälle, wo Menschen mehr als 2 Jahre in Asylverfahren sind. Die kommen dann nicht auf diese Mindestausbildungsdauer, auch wenn sie dann schon während dieser Zeit eine Beschäftigung hatten oder vielleicht sogar ein Ausbildungsverhältnis begonnen haben. Die kommen dann nicht in den Genuss der Regelung, weil jetzt diese Mindestduldungsdauer gefordert wird. Und damit ist eigentlich, also im Bereich die Beschäftigungsduldung ist neu, aber im Bereich der Ausbildungsduldung hat man sich möglicherweise, weil man die Bedingungen klarer definiert hat, ein Stück mehr Rechtssicherheit erkauft durch eine höhere Rechtsunsicherheit durch diese Phase, die dazwischen geschaltet ist.
Wenn wir über Rechtsunsicherheit sprechen, auf der heute begonnenen Innenministerkonferenz in Kiel, da ist die Ausweitung der Abschiebung nach Afghanistan auch Thema gewesen. Sie soll grundsätzlich auch für alle Personengruppen möglich sein. Bisher war das nur auf Straftäter, Gefährder und sogenannte Identitätstäuscher beschränkt. Die SPD sagt, das ist mit uns nicht zu machen. Herr Hadegge, was würde denn so eine Entscheidung zum Beispiel bedeuten, nach Afghanistan abzuschieben, also das für alle auszuweiten im Falle dieser neuen Duldungsregelung für die Unternehmen, wenn man dann plötzlich sagt, okay, ich habe jetzt jemanden aus Afghanistan, habe den in der Ausbildung oder ich habe den bei mir beschäftigt und vielleicht droht ihm da die Abschiebung möglicherweise.
Ja, ich sagte schon, es ist halt wichtig, dass die Unternehmen auch die Rechtssicherheit haben und wenn sie jemanden beschäftigt haben oder dem eine Chance geben, dann muss eben auch die Sicherheit bestehen, dass er zumindest die Ausbildung dann auch abschließen kann und in die 2-jährige Anschlussbeschäftigung geht. Und ich, wie gesagt, denke, das ist mit dem Ausbildungsduldungsgesetz, ist man den Schritt gegangen, dass man es versucht hat zu regeln, aber wie wir jetzt schon diskutiert haben, wird es an der Stelle unübersichtlicher.
Ich würde, ja, Frau Fahrrad.
Ich wollte da eigentlich nur noch mal an dieser Stelle einhaken. Ich finde, dass man da sehr schön sieht bei dieser Regelung, dass im Grunde nicht nur bei der Stichtagsregelung, sondern insbesondere auch bei diesen doch sehr hohen Hürden, dass letztlich die gesamte Regelung eigentlich davon getragen ist, von der Angst, eine Sogwirkung zu entfalten. Also nach der bekannten Befürchtung, dass wenn man sozusagen die Möglichkeit schafft, überhaupt aus dem Asylverfahren in ein geordnetes Beschäftigungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis und dann möglicherweise sogar in den rechtmäßigen Aufenthalt überzugehen, obwohl man nicht Asylberechtigter ist und auch nicht sonst Schutzberechtigter ist, dass das eben in den Herkunftsländern die Runde macht und dann eben auch so die Befürchtung massenhafte Zuwanderung auslöst. Und von dieser Befürchtung scheint mir diese gesamte gesetzliche Regelung irgendwie getragen zu sein. Und ich finde, man sieht da sehr schön, dass dieser migrationssteuernde Aspekt letztlich verhindert, dass die Leute, die tatsächlich auch hier sind, dann eben auch wirklich sinnvoll integriert werden. Und weil Herr Brücker das sagte mit der Stichtagsregelung, also das kann man natürlich machen. Ich habe da eine etwas andere Einschätzung, weil man hat natürlich für den Moment eine gewisse Sicherheit für diese Personengruppe, aber das Problem taucht immer wieder auf. Also wenn man eine Stichtagsregelung hat, wird man über kurz oder lang, und so ist das in dem Gesetz ja auch angelegt, auch mit dem Endzeitpunkt, dass man das nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beantragen kann, dass man letztlich immer wieder das Thema politisch auf den Tisch hat und es eben keine bewusste Entscheidung dafür ist, hier eben ernsthaft auch eine Öffnung herbeizuführen und die da auch stärker integrativ zu wirken. Also das Stichwort ist, der Spurwechsel von einem abgelehnten Asylverfahren in den regulären Aufenthalt soll eben möglichst jedenfalls in der direkten Form vermieden werden, damit es keine Sogeffekte gibt.
Sie sprechen von der Angst vor der Angst der Sogwirkung, Frau Pfarrer hat. Ich würde vielleicht von diesen beiden ganz konkreten Gesetzen vielleicht mal etwas auf die größere Ebene gehen. Der Titel der heutigen Diskussionssendung heißt der Neue Heimat Deutschland. Was bringt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Und bevor wir gleich weiter diskutieren, würde ich gerne zwei Personen kurz einspielen lassen, einen Ton. Und die beiden Personen, die müssten Sie eigentlich alle kennen.
Wir sind kein Einwanderungsland und wir können es auch nicht werden.
Naja, wir sind im Grunde schon ein Einwanderungsland.
Ja, das war Altkanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung 1989 und fast 30 Jahre später Angela Merkel im Jahr 2015 bei einem Bürgerdialog. Die Union hat sich ja lange schwer getan, Deutschland als sogenanntes Einwanderungsland zu sehen. Vielleicht frage in die Runde, was ist denn jetzt anders als noch vor 30 Jahren? Vielleicht noch ein Zitat, Lars Castellucci von der SPD sagt heute, also Freitag, als das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet wurde, sagt er, heute ist ein Tag für die Geschichte. Bücher. Wir sind ein Einwanderungsland, gut, dass es endlich soweit ist. Was ist anders?
Dass wir es anerkennen. Also wir sind natürlich in Deutschland innerhalb der OECD immer eines der bedeutendsten Einwanderungsländer gewesen. Wir haben in der letzten Dekade eine Phase gehabt mit einer relativ geringen Einwanderung. Aber im Grundsatz sind wir immer seit im Prinzip den 60er Jahren ein Einwanderungsland gewesen. Die Einwanderung geht jetzt hoch, also jetzt anteilmäßig liegen wir auf demselben Niveau oder etwas höherem Niveau als die USA. Das heißt, wir sind eines der ganz bedeutenden Einwanderungsländer in absoluten Zahlen, aber auch in relativen Zahlen weltweit. Und was sich jetzt geändert hat, das ist eine Realität, in der wir schon lange leben, also die unseren ganzen Alltag bestimmt, dass die jetzt von der Politik anerkannt wird. Ich würde sagen, 30 oder 40 Jahre zu spät, weil wir dadurch, dass wir es nicht anerkannt haben, versäumt haben, wichtige Weichen sowohl bei der Steuerung der Einwanderung als auch bei der Integration zu stellen.
Aber Herr Brücker, ich nochmal ganz kurz zwischengefragt. Sie haben die 60er Jahre angesprochen, also auch die sogenannten Gastarbeiter. Es gab Anwerbeabkommen zum Beispiel mit Italien oder der Türkei in den 60er Jahren. Da dachte man ja auch, die Menschen kommen, die arbeiten, die bringen uns wirtschaftlich etwas und dann gehen die schon wieder. Und man hat diese aktiv umworben. Die Frage ist, ist es eine Illusion zu denken, jemand kommt nur, arbeitet und geht nach ein paar Jahren wieder? Versucht man das auch mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass man sagt, die kommen? Oder versucht man es auch zu sagen, oder müsste man nicht sagen, wir bieten den Menschen auch eine neue Heimat und sagt, die gehören zu uns dazu.
Ja, ich glaube, also wenn man die Präambel dieses Gesetzes liest, dann wird genau dieses anerkannt. Also dass wir ein Einwanderungsland sind und dass das weitreichende Konsequenzen hat. Also wenn man die alte Gesetzgebung betrachtet, die ist immer getragen worden von heißt Steuerung, Begrenzung der Zuwanderung, Schutz des Arbeitsmarktes und dann lässt man noch ein ganz bisschen Einwanderung oder Zuwanderung zu. Das verändert sich jetzt in diesem Gesetz. Also es wird grundsätzlich anerkannt, dass wir Einwanderung brauchen und damit wird auch anerkannt, dass diese Menschen, die zu uns kommen, Teil dieser Gesellschaft sind. Also sie werden nicht mehr Zuwanderer, sondern sie werden eben Einwanderer genannt. Es ist richtig, dass wir damals bei der Gastarbeiteranwerbung gedacht haben, es wäre temporäre Migration. Wir wissen, dass viele Menschen sind auch zurückgegangen, aber sind eben auch viele hier geblieben. Und wir haben uns den Konsequenzen nicht gestellt. Auch nach dem Anwerbestopp haben wir so getan, als hätten wir keine Einwanderung. Wir hatten trotzdem weiter Einwanderung. Und also wir haben im Prinzip sehr, sehr lange die gesamte Realität verleugnet und haben dann auch falsche Weichenstellungen im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt getroffen, die zu einer Verschlechterung der Integration geführt haben. Und wir sind jetzt in einer nachholenden Entwicklung. Also wir haben noch lange nicht das Niveau erreicht, was der OECD-Durchschnitt hat, was, wenn wir uns Integrationsindikatoren angucken oder auch Steuerung von Einwanderung. Und da kommen wir jetzt langsam hin, also mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten.
Herr Hadecke, was kann denn die Wirtschaft, wenn man das so allgemein formulieren kann, dafür tun, dass die Menschen, die kommen, die sogenannten Fachkräfte, also wenn es jetzt eine Pflegekraft aus der Ukraine, ich hatte sie schon angesprochen, oder eben ein Atila aus einem anderen Land hierher kommt, dass man sagt, so, wir wollen nicht nur, dass du hier bleibst und ein paar Jahre arbeitest und danach guck mal, wo du bleibst, sondern wir möchten, dass du Teil dieser Gesellschaft bist. Was können die Unternehmen dafür tun? Was für ein Umfeld können sie schaffen, dass man sagt, diese Menschen gehören eben zu dieser Gesellschaft dazu?
Ja, die Unternehmen haben ja ein eigenes Interesse, erstmal die Fachkräfte zu gewinnen und dann auch lange zu halten, in stabile Beschäftigung zu bringen. Und da gehört es dann natürlich auch zu, dass man die neuen Mitarbeiter dann unterstützt. Das passiert jetzt schon viel, das machen Unternehmen auch schon. Da muss man sich dann mal angucken, wie kann man die am besten unterstützen. Da geht es darum, dass man Sprachkurse anbietet, dass man die Leute dabei unterstützt, die Sprache noch besser zu lernen, dass man gerade auch, wenn sie dann einige Zeit da sind, dass sie berufsspezifische Sprachkenntnisse lernen. Das bringen ja die wenigsten mit. Da sind die Unternehmen auch gefordert und gefragt, sich da zu engagieren. Das machen schon viele und das wird sicherlich künftig dann auch noch wichtiger werden, dass man da unterstützt, aber dass auch Angebote im Unternehmen geschaffen werden, die allgemeine Fragen der Integration betreffen, wenn es darum auch geht, wie gehe ich mit den Familien um oder dass es Informationsangebote gibt, wie kann der Partner arbeiten oder wie kriege ich die Kinderbetreuung geregelt. Also dass man da auch Unterstützungsangebote hat, die im Unternehmen wichtig sind.
Und reicht dann, das aus bisher, was da getan wird, oder müssten auch die Unternehmen nicht stärker dazu verpflichtet werden, diese Menschen einzubinden?
Also ich glaube, wie gesagt, die Unternehmen haben ja ein eigenes Interesse, das zu machen. Und je nach Unternehmensgröße kann das auch gut gelingen. Man braucht sicherlich auch dann weitere Unterstützungsmaßnahmen in den Kommunen. Da gibt es auch zum Teil ja schon Ideen, dass man Welcome Center schafft, also One-Stop-Shops, Anlaufstellen, wo dann die Fachkraft oder auch das Unternehmen sich dran wenden kann und wo es darum geht, dann auch Informationen und Betreuung sozusagen aus einer Hand zu erhalten. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, denn was wir sehen, ist ja, dass wenn die Integration im Unternehmen gut gelingt, dann gelingt natürlich auch die Integration in der Gesellschaft besser.
Ich habe eine Frage diesbezüglich an Frau Farrat und vielleicht auch an Herrn Brücker. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Fachkräfte, das ist ja so ein etwas sperriges Wort. Dahinter verbirgen sich natürlich irgendwie Menschen. Geht eine Diskussion grundsätzlich über Einwanderung eigentlich nur nach wirtschaftlichen Bedürfnissen, wenn man das versucht zu steuern und eben wenn man versucht, das zu gestalten? Geht das nur, wenn man sagt, wir brauchen jemanden, der uns wirtschaftlich etwas nutzt?
Ja, also mein Eindruck ist das eigentlich schon. Ich glaube, dass ein wesentlicher Grund, warum dieses Gesetz überhaupt durchgebracht werden konnte politisch, sage ich mal neben den Verschärfungen, die da in dem Paket noch drin sind, ist sicherlich, dass man gesagt hat, okay, wir haben also einen sehr, sage ich mal, egoistischen oder auch utilitaristischen Zugang dazu. Wir brauchen also Fachkräfte und weil wir das wissen, gibt es jetzt dann auch eine politische Mehrheit, so ein Gesetz einzuführen. Ich glaube aber, dass ganz grundsätzlich, um auf Ihre Frage von vorhin auch zurückzukommen, es ist natürlich richtig, dass wir eine nachholende Entwicklung haben, dass wir stärker anerkennen heute im Vergleich zu früher, vielleicht in den 70er, 80er, auch noch 90er Jahren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass das auch im Recht heute stärker reflektiert ist. Im Übrigen auch schon seit 2005, dadurch, dass eben jede Person, die zu egal welchem Zweck sie hierher gekommen ist, grundsätzlich eine Möglichkeit hat, in den dauerhaften Aufenthalt also überführt zu werden und damit also auch langfristig Einwanderer zu sein. Jetzt wird das eben rhetorisch und mit der Möglichkeit der Zuwanderung auch ohne Arbeitsplatzangebot nochmal ein bisschen aufgewertet. Aber ich glaube, was wir häufig vergessen ist, dass die typische Kultur von Einwanderungsländern nicht nur eine ist, die eben sich aus konkreten Rechtsvorschriften für die konkreten Fachkräfte speist, sondern eben insbesondere auch daher kommt, welchen Eindruck man insgesamt davon hat, wie integrationsfreundlich das gesamte gesellschaftliche Umfeld ist. Und in Deutschland nehmen wir eben Integration doch nach wie vor sehr stark als eine Pflicht derer wahr, die hierher kommen, und nicht als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, dass es sehr schwer möglich ist, im einen Bereich, nämlich in dem Bereich humanitärer Schutz, eine extrem restriktive Linie zu fahren und gleichzeitig und auch sehr viele Ängste zu schüren und gleichzeitig zu erwarten, dass in dem anderen Segment, nämlich den Fachkräften, die Erwartungshaltung oder das gesellschaftliche Klima ein freundliches und willkommenes und die Leute freundlich aufnehmendes ist. Ich glaube, dass so schizophren kann sich eine Gesellschaft kaum verhalten. Und ich glaube, dass wir deswegen stärker anerkennen müssen, dass das eben wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und auch eine, die im Grunde alle nicht deutschen Staatsangehörigen betreffen muss, die nach Deutschland kommen und eben potenziell lange hier bleiben.
Herr Brücker?
Ja.
Integrationsfreundlichkeit wäre das.
Ja, ich würde das unterstützen. Also es geht im Prinzip bei der Einwanderung natürlich nicht nur um eine ökonomische Frage, sondern es geht um eine soziale, eine kulturelle Frage. Der Punkt ist, ich finde es einerseits legitim zu sagen, okay, wir steuern Einwanderung ein Stück weit, also man kann Einwanderung nicht völlig steuern, man kann sie nur in Teilen steuern, aber ein Stück weit unter Arbeitsmarktgesichtspunkten, dass Menschen zu uns kommen, die eine gute Perspektive haben, sich hier zu integrieren in den Arbeitsmarkt und so weiter. Das wird auch sehr breit in der Bevölkerung unterstützen, das schafft auch Rückenwind für eine Legitimation von Einwanderung und von Integrationspolitik. Was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, dass mit der Einwanderung verbindet sich nicht nur Anforderungen an die Migranten, sondern damit verändert sich unsere ganze Gesellschaft. Ja, also damit wird sich die Ökonomie verändern. Also wir werden anders produzieren als in der Vergangenheit. Es kann sein, dass unser Facharbeitermodell an den Rändern ein bisschen ausfranst. Also da verändern sich auch Produktionsstrukturen, es verändern sich kulturelle Bereiche, es werden sich auch, die Menschen kommen ja aus ganz anderen Bildungssystemen. Ja, es wird sich in den Bildungssystemen was verändern. Also in allen Bereichen der Gesellschaft werden Veränderungen erfolgen. Natürlich verändern sich auch die Einwanderer. Aber man sollte nicht glauben, und wir beobachten das ja schon jetzt, dass unsere gesellschaftliche Norm durch Einwanderung verändert hat, dass unsere Gesellschaft so bleibt, wie sie ist. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir anerkennen müssen, dass Einwanderung nicht nur bedeutet, dass die Menschen sich ändern müssen, die zu uns kommen, sondern das auch bedeutet, dass wir uns verändern müssen. Und das betrifft Ökonomie, das betrifft Kultur, das betrifft unser Zusammenleben. Und ich glaube, da haben wir noch ein paar Probleme, ja.
Herr Hadecke, Stichwort Veränderung, vielleicht noch kurz zum Schluss. Also sind die Unternehmen auch bereit, sich da zu verändern und nicht nur das von den Menschen zu erwarten, die hierher kommen?
Die Unternehmen sind auch bereit, sich da zu verändern und machen das auch. Das sehen wir auch in den Unternehmen, dass es auch viele Überlegungen gibt oder auch Beratungsangebote der IHKs angenommen werden, wenn es darum geht, wie gelingt denn die Integration im Betrieb? Also das ist den Unternehmen schon bewusst, auch dass man die Belegschaften da mitnimmt. Und das ist natürlich ein Prozess, das funktioniert nicht auf Knopfdruck, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, denn bei der Diskussion, klar, es geht ja darum, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wie der Name schon sagt, es geht um die Gewinnung von Fachkräften und da haben ja die Unternehmen ureigenes Interesse dran.
Frau Fahrrad, ich hatte Sie jetzt gerade nicht abgewürgt, aber Sie wollten vorhin noch zu dem Punkt von Herrn Brücke was sagen, oder?
Nee, ich wollte das nur unterstreichen. Ich finde das durchaus auch legitim, nach ökonomischen Gesichtspunkten und auch nach Arbeitsmarktkriterien Migration zu steuern. Das machen ja klassische Einwanderungsländer oder haben klassische Einwanderungsländer wie die USA oder Kanada historisch ja auch gemacht. Deswegen ist es mir auch irgendwie wirklich so wichtig zu sagen, dass der Unterschied nicht nur in den konkreten Anforderungen, sondern eben wirklich auch in dem Bild, was die Gesellschaft von sich selbst abgibt als Einwanderungsgesellschaft, als integrationsfähige Gesellschaft oder eben eher als eine, die sich eigentlich nicht ändern will, abgibt. Und dass das eben auch für die Motivation von Migranten und zumal von Fachkräften, die ja nicht nur nach Deutschland, sondern auch in andere Länder kommen können, glaube ich, ganz zentral ist.
Ja, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch an die Runde. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
Das war die Sendung zur Diskussion. Neue Heimat Deutschland. Was bringt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Es diskutierten Herbert Brücker, Arbeitsmarkt- und Migrationsexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, Anousheh Farahat, Professorin für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg und Stefan Hardege, Arbeitsmarktexperte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Die Diskussionsleitung hatte Panayotis Gavrilis.